liebe Gemeinde, liebe Freunde, liebe Gäste, liebe Besucher, liebe alte Bekannte, junge bekannte Gesichter. Ich freue mich auch sehr, dass ich dieses Jahr wieder eine Predigt haben darf hier in der Kramerstraße in meiner Heimatgemeinde. Das ist natürlich etwas ganz Besonderes, weil wenn es schief kommt, dann muss man dann das ganze Jahr in die Gesichter der Geschwister schauen, die das erduldet haben. Aber es soll nicht schief kommen. Gott stehe mir bei und Gott stehe euch bei, dass er euch die Ohren zu öffnen helfe. Auch die Geschwister auf Zoom sind herzlich begrüßt und ich wünsche auch euch einen frohen Sabbat, wo ihr auch seid. Als ich in England vor Jahren unsere adventistische Schule Newbold College besucht habe, hat einmal ein Redner dort folgende Geschichte erzählt. Er selbst war ebenfalls als Student in Newbold College gewesen und schon damals gab es in einem Gebäude ein kleines Zimmer, den Prayer Room, den Gebetsraum, in welchem man ungestört beten konnte. Es war ein schlichter kleiner Raum, dieser ließ sich von innen verschließen und in einer Ecke stand ein kleines Holzgestell. Man konnte auf einem Brett davor niederknien und für die Ellenbogen gab es sogar eine Stütze. Fast wie in einer katholischen Kapelle habe ich mir das immer vorgestellt. Nun erzählte dieser Redner in der Abendandacht, dass er damals zu seiner Zeit ein wichtiges Anliegen hatte, das ihm außerordentlich am Herzen lag. Vielleicht ging es um seine Abschlussnoten oder um ein Mädchen, in das er verliebt war. Jedenfalls beschrieb er, wie er sich in diesem Gebetsraum niedergekniet und einige Zeit intensiv gebetet hatte und mit Gott geradezu gerungen hatte. Schließlich hätte er sein Gebet abgeschlossen und mit Gott von seiner Seite aus eine Vereinbarung getroffen. Und wie um diese zu unterstreichen und zu bekräftigen, habe er spontan aus einer momentanen Regung seine Hand nach vorne gestreckt. Zu einem Shake Hands, als würde er einen Vertrag besiegeln. Und dann sei das Unglaubliche geschehen. Er habe auf einmal eine andere Hand verspürt, die seine Hand gedrückt habe. Der Handshake habe nur für einen kurzen Moment gedauert und er habe in seiner spontanen Eingabe zuerst fest zugedrückt, dann aber vor fassungslosem Schreck sofort wieder losgelassen und die Augen geöffnet. Aber da war keine Hand zu sehen und er konnte sie auch nicht ein zweites Mal ergreifen und schütteln. Nun, ihr könnt euch vorstellen, was nach dieser Abendandacht geschah. Alle sind wir in den nächsten Tagen quasi Schlange gestanden vor dem Gebetsraum und haben das auch versucht. Also ich jedenfalls. Aber da war nie eine Hand, außer meiner. Gott ist verborgen. Ist das nicht unsere übliche Gebetserfahrung? Gott ist immer da, so sagt uns sein Wort. Aber wir können ihn nicht sehen, nicht hören, nicht spüren. Und das ist ein großes Problem. Denn zu Beziehungen gehören regelmäßige Begegnungen, wo eben genau das möglich ist. Nun sagt uns die Bibel, dass Gott das vielleicht auch so empfunden hat und Mensch geworden ist. Aber das führt zu einem neuen Dilemma. Ich habe hier ein Bild für euch. Schaut einmal, was sind das für Leute? Erkennt ihr jemanden auf diesem Bild? Ihr dürft, wenn jemand jemanden kennt, dürft ihr rufen, Charles? Camilla? Jawohl. Alle diese Leute hier sind jetzige oder ehemalige Mitglieder eines europäischen Königshauses. Wie und hier, Charles in der Badehose. Lady Di. Wie erkennt man einen König in Badehose? Ja, wie soll Gott einmal Mensch geworden, nun allen anderen Menschen klar machen, dass er der König ist? Er sieht ja jetzt aus wie ein normaler Mensch. In den Evangelien werden wir Zeugen davon, wie Gott auch als Menschensohn, als Mensch, immer wieder auf einer Mauer von Unverständnis prallt. Und wir lesen Matthäus 26 ab Vers 31. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr alle werdet in dieser Nacht an mir zu Fall kommen, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Nach meiner Auferweckung aber werde ich euch nach Galiläa vorausgehen. Petrus antwortete ihm, wenn alle an dir zu Fall kommen, ich werde niemals zu Fall kommen. Stellen wir uns die Absurdität dieser Szene vor. Da ist auf der einen Seite der Sohn Gottes, der Schöpfer dieser Welt, des ganzen Universums, des allen Lebens, der ein wenig später in Vers 53 sagt, dass er auf ein Wort hin mehr als 12 Legionen Engel an seiner Seite haben könnte. Und auf der anderen Seite ist da eines seiner Geschöpfe, der Petrus. Und nun will der Sohn Gottes diesem Geschöpf etwas sagen. Er will sagen, Petrus, in deinem Herzen gibt es etwas Wichtiges, das noch nicht in Ordnung ist. Und wie antwortet ihm sein Geschöpf? Er sagt, nein, nope, nope. Was? Wie bitte? Nein? Gott hat ein Kommunikationsproblem mit uns. Selbst wenn uns Gott gegenübersteht als Mensch, verstehen wir ihn nicht einfach so. Petrus sagt schlicht nein. Was soll Gott tun? Was würden wir tun in dieser Situation? In Lukas 9, Vers 54 wurde einmal ein Vorschlag gemacht. Als nun die Jünger, Jakobus und Johannes, das sahen, sagten sie, Herr, sollen wir sagen, Feuer falle vom Himmel und verzehre sie? Eine kleine Machtdemonstration wäre doch nun wieder mal fällig. Doch nichts von dem geschieht. Lukas 22, 32 und die folgenden Verse. Ich aber habe für dich, Petrus, gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dann umkehrst, so stärke deine Brüder. Er aber sprach zu ihm, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach, Petrus, ich sage dir, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Gott braucht keine Gewalt, sondern ein Hahn wird tun, was dem Sohn Gottes nicht gelang. Ein Hahn, ein Gückel. Wie ist das möglich? Jesus wird gefangen genommen und Petrus will kämpfen, haut einem Mann das Ohr ab, wird aber durch Jesus völlig aus dem Konzept gebracht. Keine Gewalt, Petrus. Danach fliehen die Jünger in alle Richtungen. Petrus aber folgt Jesus mit Abstand in den Hof des Palastes des hohen Priesters. Dort treten falsche Zeugen auf. Jesus wird geschlagen und verhöhnt. Aus Distanz verfolgt Petrus das Geschehen. Sein Mut erinnert da auf einmal an den Schritt aus dem sicheren Boot aufs Wasser. Und wie damals genügt auch jetzt ein Augenblick und er beginnt zu sinken. Während Petrus beobachten möchte, was mit Jesus geschieht, geschieht mit ihm auf einmal das Gleiche. Markus 14, 66 und die folgenden Verse. Während nun Petrus unten im Hof ist, kommt eine von den Mägden des hohen Priesters. Und als sie Petrus sieht, wie er sich wärmt, schaut sie ihn an und sagt zu ihm, auch du warst mit dem Nazarener, mit Jesus. Er aber leugnete es und sagte, ich weiß nicht und verstehe nicht, wovon du sprichst. Und er ging hinaus in den Vorhof. Als aber die Magd ihn sah, fing sie wieder an und sagte zu denen, die dabei standen, der ist einer von ihnen. Er aber leugnete es wieder. Und nach einer Weile sagten die, welche dabei standen, noch einmal zu Petrus, natürlich bist du einer von ihnen, du bist ja auch ein Galiläer. Da begann er zu fluchen und zu schwören, ich kenne den Menschen nicht, von dem ihr redet. Die Ereignisse des Abends sind das ultimative Trauma für Petrus. Die Gemeinschaft der Jünger um Jesus wurde pulverisiert. Und nun werden wir Zeugen davon, wie der Druck einer Gruppe Menschen falschen Frieden zuliebe Dinge tun lässt, die sie gar nicht tun wollten. Im Hof gibt es ein Feuer, das Licht, Wärme und die eben verlorene menschliche Gemeinschaft verspricht. An diesem Feuer und in dieser Gruppe nun dreht sich thematisch alles um Fragen der Zugehörigkeit und Nachahmung, Imitation. Denn will man dazugehören, so muss man andere imitieren. Wir kennen alle dieses Prinzip aus dem Alltag, aus der Mode, aus der Werbung. Beispiele. Will man zu den Reichen und Schönen gehören, so geht man nach Cannes ans Filmfestival. Wenn man ein Rasta-Man sein will, dann trägt man eine Rasta-Frisur. Man imitiert die Gruppe, zu der man gehören will. Wenn man ein Intellektueller sein will, dann muss man eine intellektuelle Brille tragen. Jede Subkultur funktioniert so. Und wenn sie noch so klein ist, wir imitieren die anderen, um dazuzugehören. Menschen stehen im Hof um dieses Feuer und Petrus imitiert das Verhalten der Anwesenden. Aber ihm wird sofort klar gemacht, du bist ja einer von den anderen. Du, Petrus, kannst nicht hier und dort dazugehören. Und dann gibt es in jeder Gruppe eine Hackordnung. Und es ist typisch, dass einer der Geringsten, hier eine Magd, sich einen aussucht, der noch tiefer steht. Denn nun kann sie endlich den schlechtesten Platz, die sogenannte Laterne, abgeben. Der schwarze Peter ist nun eben Peter, Petrus. Diese Magd baut kollektiven Druck auf gegen Petrus, indem sie ihre eigenen Worte imitiert. Sie wiederholt, was sie schon gesagt hat. Und die Umstehenden imitieren dieses Verhalten ebenfalls. Auch sie wiederholen, was sie gesagt hat. Denn es entspricht dem normalen Verhalten einer Gemeinschaft gegenüber einem Eindringling. Petrus, bist du einer von ihnen? Gehörst du zu ihm? Wenn Petrus nun antwortet mit, ich weiß es nicht, ich verstehe nicht, was du meinst, dann ist das keine blanke Lüge. Denn Petrus gehört in diesem Moment nirgendwo mehr dazu. Petrus ist auf das Wasser gestiegen und er geht unter. Der Sturm tobt. Der Ton des Windes und der Worte wird schärfer. Die Menschen aus dieser Gruppe um ihn werden nun für Petrus Verfolger. Seine Sprache verrät ihn. Sprache hat ja auch mit Nachahmung zu tun. Petrus ist ein Galiläer. Petrus, du ahmst die lokale Sprache nicht gut genug nach. Petrus kann in diesem Augenblick ausgestellt vor der Gruppe seine Vergangenheit nicht auslöschen. Aber er tut Buße, indem er sie so laut wie möglich verleugnet. Eigentlich wissen alle an diesem Feuer, was Sache ist, und Unheil braut sich zusammen. Es droht Gewalt. Petrus hat nur noch eine Chance. Wenn er diese Gewalt nach außen lenkt. Jetzt ist er ganz unten und so sucht er noch jemanden unter sich für den schwarzen Peter. Den brüchigen Frieden am Feuer rettet nur ein gemeinsamer Feind. Denn ein Sündenbock ist das stärkste Instrument zur Herstellung menschlicher Einigkeit. Und so tut Petrus, was ihm die Gruppe antut. Petrus imitiert das Verhalten der Gruppe, die ihn ausstoßen möchte, und er stößt seinerseits den Schwächsten aus, der sich ihm anbietet, und das ist sein Freund Jesus. Das, liebe Geschwister, ist die Natur falscher Religion und ihrer Opfer. Das ist falsche Religion. Jesus wird nun zum nächsten falschen Opfer, das ihm Petrus den Frieden mit dieser Gruppe ums Feuer, Sicherheit und Überleben ermöglichen soll. Das falsche Opfer? Ja, ihr hört richtig. Natürlich ist Jesus das richtige Opfer, aber nicht in der Gesinnung dieser Leute. Für sie ist er ein falsches Opfer, das einen Pseudo-Frieden herstellt. Sie meinen, er sei schuldig, aber er ist es ja gar nicht. Deswegen bittet Jesus seinen Vater übrigens, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Diese Leute wissen wirklich nicht, was sie tun. Sie meinen, Jesus erhalte nun seine verdiente Strafe von Gott. So wie das auch in Jesaja 53, Vers 4 geschildert wird, wo es heißt, unsere Krankheiten, er hat sie getragen und unsere Schmerzen hat er auf sich genommen. Wir aber hielten ihn für einen Gezeichneten, für einen von Gott geschlagenen und Gedemütigten. Diese Leute glauben, sie sind im guten Recht, sie tun etwas Richtiges. Lukas 22, 59 und die folgenden Verse. Und nach einer Weile, etwa nach einer Stunde, bekräftigte es ein anderer und sprach, wahrhaftig, dieser war auch mit ihm, denn er ist auch ein Galiläer. Petrus aber sprach, Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und alsbald, während er noch redete, krähte der Hahn. Und der Herr wandte sich und sah Petrus an. Und Petrus gedachte an des Herrn Wort, wie er zu ihm gesagt hatte, ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Da schlägt auf einmal dieser Hahn zu wie der Blitz. Mit seinem Donner an Erkenntnis. Während er noch redete, heißt es. Ein Hahn schafft, was der Sohn Gottes nicht tun konnte. Was für eine Absurdität. Es gibt nun Ausleger, die halten den Hahn für ein römisches Posaunensignal. Und es gibt gute Argumente dafür. Markus 13,35, ein Text auch aus der Lektion von heute, spricht von der dritten Nachtwache und nennt sie den Hahnenschrei. Markus schreibt auch, dass der Hahn zweimal gekräht habe. Das würde dann für ein Signal um Mitternacht sprechen. Und ein zweites um 3 Uhr morgens. Es würde zum Beispiel auch erklären, wie Jesus und Petrus beide den Hahn zur gleichen Zeit hören konnten. Aber ich glaube, der Hahn ist in Gottes Hand nicht nur ein Wecker, sondern er ist auch ein starkes Bild. Der Gückel zeigt Petrus nämlich, wer er ist. Er hält dem Petrus einen Spiegel vor. Erstens, Petrus kämpft um einen Platz am Feuer. Es ist dunkel in seinem Leben, es ist Nacht. So kräht auch der Hahn durch das Dunkel. Zweitens, Petrus ruft es in die Nacht: Ich kenne diesen Jesus nicht. Und da erreicht ihn ein anderer mit seinem lauten Ruf. Wer schon das Pech hatte, in der Nähe eines Hühnerhofes zu wohnen, der weiß, dass man den Gückel leider zu gut hört. Der Hahn kräht laut. Drittens, kräht ein Hahn los, so krähen alle anderen auch. Einer steckt den anderen an, sie imitieren sich. Wie sich Petrus im Hof hat anstecken lassen von den Personen um ihn herum und sie kopiert hat. Viertens, so vorlaut der Petrus immer war, so platzt ihm nun der Hahn mitten ins Wort, während er noch redete. Dieser Hahn ist ein kleiner Petrus. Fünftens, das Problem des Petrus war sein Stolz. Stolz wie ein Gockel. Sagen wir nicht auch, schau mal diese Person an, wie sie sich aufplustert, bevor sie kräht, wie ein Gückel. Wie stolz war doch Petrus, dass alle Jesus verlassen würden, bloß er nicht. Der Hahn ist das alter Ego von Petrus. Er konfrontiert Petrus mit sich selbst und hält ihm den Spiegel vor. Der Hahn kräht durch das Dunkel wie Petrus, der Hahn kräht laut wie Petrus, Hähne stecken sich an, wie Petrus angesteckt wurde, der Hahn ist vorlaut wie Petrus, der Hahn ist stolz wie Petrus. Wie teilt man eigentlich jemandem eine ihn schockierende Selbsteinsicht mit, so dass er sie akzeptieren kann? Diese Einsicht, die die Pharisäer immer von sich wiesen, dass sie die Propheten umgebracht haben. Jesus macht es mit einem Hahn. Dieser Hahn ist ein Musterbeispiel für Gottes gewaltlose Art der Kommunikation. Gott zwingt Petrus nicht mit Gewalt zu einer Einsicht, sondern er lässt ihn diese selbst machen. Und er lässt ihn nicht alleine in diesem Moment. Wie auch auf dem Wasser, als Petrus am Sinken war und er ihm die Hand reichte. Lukas 22,61. Und der Herr wandte sich und sah Petrus an. Im Spiegel des eigenen Ichs blickt Petrus nun in dieses Gesicht Jesu, das dieser ihm zugewendet hat. Jesus war geschlagen worden. Im Dunkeln war das wohl eher zu ahnen als zu sehen. Markus 14,65 erwähnt, dass man Jesus dafür das Gesicht verhüllt hatte. Und auch für Petrus muss der Anblick etwas Unerträgliches gehabt haben. Wie der Blitz wird es ihn durchfahren haben, dass Jesus als Unschuldiger hingerichtet würde. Wie geht es wohl Jesus in diesem Moment? Psalm 88, 9 bis 10 weiß es. Meine Vertrauten hast du mir entfremdet. hast mich ihnen zum Abscheu gemacht. Eingeschlossen bin ich, komme nicht hinaus. Mein Auge vergeht vor Elend. Haben wir nicht alle auch schon einmal in das Gesicht eines Menschen geblickt, den wir soeben schwer enttäuscht haben, den wir eigentlich lieben? Und dann müssen wir das Elend in den Augen anschauen, das wir verursacht haben. Es bricht einem doch das Herz. Wollte nicht auch Moses das Angesicht Gottes sehen und es war ihm verwehrt worden? Und jetzt bekommen wir eine Ahnung, weshalb. Petrus blickt in dieses Gesicht und er ist in diesem Moment nackt bis auf die Knochen. Das ist das Gericht. So ist doch das Gericht, wenn wir Gott sehen, wie er ist, und wenn wir uns gleichzeitig sehen, wie wir sind. Wenn Gottes Wort und ein Hahnmoment uns den Spiegel vorhalten, wer wir wirklich sind, und wir dazu in das Gesicht des Menschensohns blicken, und auf einmal steht uns glasklar vor Augen, dass wir an seinem Leiden und Tod schuldig sind. Man mag einwenden, Petrus hatte bloß Angst und wollte seine Haut retten. Das ist auch das zynische Kalkül aus Hiob 2, Vers 4. Und der Satan antwortete dem Herrn und sprach: Haut für Haut, Haut für Haut. Alles, was der Mensch hat, gibt er hin für sein Leben. Der harmlose Fischer Petrus aber zeigt uns das Eskalationspotenzial dieses Sicherheitsbedürfnisses. Für den Platz am Feuer sagt er sich los vom Schwächsten, vom Gebundenen, dem geschlagenen Friedefürst. Auch die harmlose Magd wollte bloß ihren Platz am Feuer halten, aber sie wird zum Einpeitscher des Mobs. Auch Judas war entsetzt über die Gefangennahme seines Rabbis. Unschuldiges Blut habe ich euch ausgeliefert. Er hatte das ganz anders geplant. Auch Pilatus wollte bloß seine Haut retten. In Matthäus 27, 18 heißt es von ihm, er wusste nämlich, dass sie ihn aus Neid ausgeliefert hatten. Und in Matthäus 27, Vers 24 heißt es, als Pilatus sah, dass er nichts erreichte, vielmehr die Unruhe wuchs, nahm er Wasser, wusch sich vor den Augen des Volkes die Hände und sagte: Ich bin unschuldig an diesem Blut. Seht ihr zu. Oder auf Schweizerdeutsch würden wir sagen: Ihr müsst wissen. Ihr müsst selber wissen. Und die hohen Priester gebrauchten dieselben Worte für Judas. Matthäus 27, Vers 4. Was geht uns das an? Sieh du zu. Du musst wissen. Wir sind nicht mitverantwortlich. Und so trieben sie ihn mit diesem Akt herzloser Seelsorge in den Tod. Die beiden archaischen Tötungsmethoden für rituelle Opferungen, eben falsche Opfer, Steinigung und jemanden über eine Klippe hinunterstürzen oder heute eine Tasse Tee servieren oder aus dem Fenster stürzen, funktionierten aus gutem Grund genau nach diesem Prinzip. Bei einer Steinigung war nie ganz klar, wessen Stein nun das Opfer umgebracht hatte. Und wenn man jemanden in den Abgrund hinunterstürzte, dann hat man dazu oft das Opfer so weit in die Enge getrieben, dass es schließlich von selbst sprang. Das hatte man übrigens mit Jesus schon versucht, in Lukas 4, 29. Sie stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn an den Abhang des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Schon in Lukas 4. Genau so wird in der Passionsgeschichte die Verantwortung für Jesu Tod herumgeschoben. Alle hatten sie einen guten Grund für ihr Tun. Und doch haben sie und haben wir alle zur Kreuzigung beigetragen. Nun, ganz offensichtlich handelt es sich um den absoluten Tiefpunkt im Leben von Petrus. Und doch ist sein Hahnmoment eigentlich ein Triumph. Eigentlich ist dieser Hahnmoment eine Frohbotschaft. Denn in der furchtbaren Erkenntnis seines eigenen Zustandes ist Petrus der Erste in der Passion, der mit seinen Tränen wortlos bekennt, was Christus umgebracht hat. Sein eigenes Begehren dass er mit Gewalt zu verfolgen bereit ist. Das ist das 10. Gebot, Begehren. Sein gewalttätiger Widerstand mit dem Schwert, das ist das 6. Gebot, du sollst nicht töten. Seine gewalttätige Sprache, seine Ausfälligkeiten und sein Verrat, das 9. Gebot. Petrus ist der Erste, der es checkt. Er ist schuld an dem, was da passiert. Und er erkennt, wie Jesus im Gegensatz zu ihm keine Gewalt ausübt. Er hat Petrus nicht mit Gewalt über sein Herz aufgeklärt. Er wehrt sich nicht mit Gewalt gegen die Gefangennahme, sondern heilt einem sogar sein Ohr. Denn auch Malchus soll hören können. Oder seinen Helm wieder vernünftig aufsetzen können. Er lässt das ganze Verhör ohne eine Gewaltantwort über sich ergehen. Und er zeigt Petrus nicht den Rücken, sondern wendet sich ihm zu. Ja, wie damals im Sturm auf dem Wasser, als Petrus am Ertrinken war und Jesus ihm die Hand hinstreckte. Auch jetzt ertrinkt Petrus wieder und Jesus blickt ihn an. Und da dämmert es dem Petrus. Denn der Hahn kündigt von der Morgendämmerung. Bald bricht ein neuer Tag an. Und deswegen dämmert Petrus, hier ist ein Unschuldiger von uns allen zum Opfer gemacht worden. Und dieser Unschuldige schlägt nicht zurück. Und damit offenbart er die Gewalt dieser Welt. Und damit bricht er ihre Macht. Denn Gewalt funktioniert nur, solange sie sich verstecken kann. Solange der Wolf einen Schafspelz anhat. Solange sie sich den Anschein des Guten gibt. Es ist kein Zufall, dass Judas seinen Herrn mit einem Bruderkuss verrät. Gewalt muss sich immer legitimieren durch einen scheinbar guten Zweck. Jeder Krieg wird so begründet. Wir kämpfen, weil uns das und jenes angetan wurde. Also ist es unser gutes Recht, uns zu wehren. Diese Gewalt stabilisiert die Verhältnisse, aber nur befristet. Kaiphas in Johannes 11,50 bedenkt, dass es für euch von Vorteil wäre, wenn ein einzelner Mensch für das Volk stirbt und nicht das ganze Volk zugrunde geht. Der falsche Frieden der Welt wird auch in Lukas 23,12 beschrieben. An diesem Tag wurden Herodes und Pilatus Freunde, denn vorher waren sie einander Feind. Eine ganz kurze Notiz. Weshalb hat Lukas das notiert? Lukas muss diesen Mechanismus durchschaut haben. Gewalt gegen Sündenböcke schweißt zusammen. Aber nur solange man sich nicht bewusst ist, was man tut. Solange wir in unseren Essenstischgesprächen schlecht über die Abwesenden reden, sie also mit unseren Worten opfern und dabei in heiliger Entrüstung meinen, dass wir das zu Recht tun, solange funktioniert die Sündenbock-Methode. Solange verschafft sie uns scheinbare Einigkeit. In dem Moment aber, wo uns der Hahn kräht und uns dämmert, dass wir damit selber nicht besser sind als die Prophetenmörder, verliert diese Methode ihre Kraft. Und so nimmt die Offenbarung des Kreuzes den Menschen ihre Pseudo-Friedensmaschine weg. Man kann, wenn man das einmal verstanden hat, nicht mehr leichtfertig schlecht reden über Abwesende. Das heißt, man kann es schon noch tun, aber es entsteht keine Einigkeit mehr. Der totale Gewaltverzicht Jesu in der Passion ist das wahre Opfer Gottes. Nicht, dass sie ihn geopfert haben, sondern dass er, Jesus, sich selbst geopfert hat. Er löst uns. Das ist wie schon im Urteil Salomos bei diesen beiden Müttern, die um das Kind streiten. Beide Mütter opfern. Die eine opfert das Kind, die andere opfert sich selbst mit dem Kind. Das sind zwei unterschiedliche Opfer. Nur eines von diesen Opfern bewirkt Erlösung. Nur dieses Selbstopfer bringt wahren Frieden, weil es uns die Augen öffnet. Wenn niemand mehr zurückschlägt, kann Gewalt nicht mehr eskalieren. Echter Frieden entsteht, wo einseitig auf Vergeltung verzichtet wird. Und wo man erkennt, dass die Folge davon nicht der eigene Tod, sondern das Leben ist. Jesus lebt. Und diese Erkenntnis, ja diese Tatsache, befreit Petrus, Jesus wieder zu folgen. Das lesen wir nicht alles. Johannes 21. Wenn der Hahn kräht, dann dämmert der Morgen. Dann ist die Nacht vorbei. Schlagt sonst selbst Johannes 21 auf. Es kommt auch noch ein Teil, aber ich picke nur einzelne Sachen heraus zum Schluss. In Johannes 21 ist es früh am Morgen. Wieder brennt ein Feuer, ein Kohlenfeuer. Und wie schon im Hof in der Nacht. Und jemand ruft, kein Hahn, sondern ein Mensch. Und ja, was ruft er eigentlich hier? Ruft er, Jungs, wir müssen noch etwas besprechen. Nein. In Vers 5 ruft er ihnen zu, Kinder, Jungs, ihr habt wohl keinen Fisch mehr zum Essen. Da steht einer, den man im ersten Moment nicht greifen kann, aber der weiß, wie es ihnen geht und der weiß, wie man fischt. Als Petrus von Johannes gesagt bekommt, wer da am Ufer steht, wirft er sich schon wieder ins Wasser. Aber im Gegensatz zum Sturm auf dem See und im Gegensatz zum Hof des Gerichtes ertrinkt er jetzt nicht mehr. Wieder versammeln sich Menschen um ein Kohlenfeuer wie im Hof. Aber da wird keiner ausgegrenzt. An diesem Feuer gibt es Fische und Brot für alle und Lebenssinn. Petrus, weide meine Schafe. Als sie satt sind, fragt Petrus den Petrus nicht nach der Vergangenheit, sondern nach dem Jetzt und nach der Zukunft. Und Petrus hält sich nicht mehr besser für die als die anderen. Und er ist nicht mehr der Ankündigungs-Petrus, sondern er sagt, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich liebe. Ich komme zum Schluss. So oft ist da keine Hand, die wir drücken können, wenn wir beten. Petrus war einmal am Ertrinken im Sturm, als ihn Jesu Hand ergriff. Petrus war auch am Ertrinken im Hof, als ihm der Hahn krähte. Und als Jesu Hand gefangen war, hat er ihn mit seinem Blick gepackt. Doch jetzt sind es Jesu Worte, die Petrus stärker packen, als jede Fischerhand oder Zimmermannshand es tun könnte. In Vers 19, am Ende der Evangelien, folge mir, Petrus, folge mir. Möge die Gnade Gottes uns alle begleiten, wenn uns der Hahn kräht, heute, in der kommenden Woche und auch in der Nacht. denn der Hahn kündet vom Morgen. Der Morgen kommt, Petrus, folge mir, der Morgen kommt. Amen.